Die Wahrheit über die Zukunft hat Auswirkungen auf heute. Wenn du wüsstest, dass der Dieselpreis morgen 20 Cent weniger ist, würdest du heute nicht voll tanken. Und wenn umgekehrt er morgen 20 Cent mehr wäre, würdest du wahrscheinlich dein Auto voll machen. Wenn du wüsstest, wie kurz das Leben eines geliebten Menschen wäre, dann würdest du jeden Moment anders nützen. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was uns morgen und übermorgen erwartet. Aber eins wissen wir, was uns in der Ewigkeit erwartet. Und das hat umso größere Auswirkungen auf unser Leben heute. Und wir wollen heute weiter in den beiden letzten Kapiteln der Offenbarung machen, Kapitel 21 und 22. Und letztes Mal hatten wir mit Kapitel 21 angefangen. Und heute wollen wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und mit dem Titel Lebe im Licht der Ewigkeit. Wir hatten gesehen in Kapitel 20, dass Christus wiederkommt, dass das tausendjährige Reich danach ist. Nach dem tausendjährigen Reich sehen wir den großen weißen Thron und das Endgericht nach den Werken. Und in Kapitel 21 sehen wir auf einmal den neuen Himmel und die neue Erde. Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel auf die neue Erde. Wir haben gesehen, wie wir für alle Ewigkeiten Gott loben, ihn mehr kennenlernen werden, wie wir arbeiten, essen und trinken werden, aber vor allem auch die herrlichste Gemeinschaft in alle Ewigkeit. Und ich las die Tage ein Buch von Joni Erickson Tada, das heißt, spiel mir das Lied vom Himmel, was die Bibel über den Himmel sagt. Das ist leider vergriffen, das heißt, man kann es nur gebraucht kaufen, aber man kann es noch besorgen. Das ist ein Foto von ihr bei ihrer Hochzeit. In jungen Jahren erlebte sie einen schweren Unfall bei einem Tauch, also als sie in einen See gesprungen ist, ist sie unerwartet auf dem Boden aufgekommen und war seit jungen Jahren querschnittsgelähmt. Das heißt, sie kann nur ein bisschen ihre Arme bewegen. Also Kopf und ein bisschen die Arme bewegen. Aber sonst von unten spürt sie nichts und kann sich nicht bewegen. Und ging durch großes Leid, auch auf die Frage, warum, wieso Gott, wieso hast du das alles zugelassen? Und es ist nicht so, dass sie jetzt einfach nur querschnittsgelähmt ist und das Leben sie nicht bewegen kann, sondern immer wieder schwere gesundheitliche Herausforderung. Und ich las die folgenden Worte von ihr in diesem Buch und ich möchte sie euch vorlesen. Sie hat ein Mädchen kennengelernt bei einer Konferenz und sagte, wo wir nun hier gegessen und uns über den Himmel unterhalten haben, sagte ich, würdest du gerne eine Verabredung treffen, dass wir da oben uns etwas zusammen unternehmen? Das Mädchen, das verdreht und gebeugt im Rollstuhl saß, warf mir einen verdutzten Blick zu und fragte, was denn unternehmen? Ja, was würdest du denn gerne tun? Ich würde gern stricken können, meinte sie zögernd. Gut, dann werden wir uns in der Hütte treffen, zwei Schaukelstühle vor den Kamin ziehen und unsere Stricknadeln herausholen. Einverstanden? Meine Freundin im Rollstuhl protestierte. Das sagst du nur so. Im Himmel gibt's keine Hütten und keine Schaukelstühle. Solche Sachen gibt's nur auf der Erde. Mit ganzem Ernst blickte ich sie an und sagte, ich glaub doch. Der Himmel ist überhaupt nicht missverständlich. In Jesaja 65 steht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde plant. Hast du das gehört? Im Himmel ist auch unser Planet eingeschlossen. Eine neue Erde mit irdischen Sachen drin. Keine unverständlichen Bilder, nur warme und wundervolle Dinge, die die Erde zur Erde machen. Wie kannst du dir so sicher sein, wie die neue Erde sein wird? Weil ich nicht glaube, dass Gott unseren ganzen Wortschatz auf den Kopf stellen wird und plötzlich neu definieren wird, was Erde ist. Wenn es Straßen, Flüsse, Bäume und Berge auf der neuen Erde geben wird, warum dann auch nicht all die guten Dinge? Warum auch nicht Schaukelstühle? Sie lächelte mich trocken an und dann verschwand ihre Skepsis. Sie fing an zu überlegen, welche Strickmuster sie am besten wählt. Auch sie merkte, was die meisten Leute entdecken, nachdem sie ein paar Minuten mit mir unterhalten haben. Ich nehme den Himmel ernst. Ich nehme ihn so ernst, wie Kinder es tun. Ich denke, das ist eine gute Einleitung und eine Wiederholung von dem, worüber wir uns ja letztes Mal Gedanken gemacht haben. Der Himmel ist ein realer Ort. Der Himmel ist pure Freude, die uns erwartet. Aber diese Freude ist nicht in irgendeiner immateriellen Form, etwas einfach nur ein Gefühl und wir schweben auf Wolken rum und können nichts sehen um uns herum, sondern wir sind Menschen mit einem Körper und wir werden einen neuen Körper haben. Er wird so viel anders sein als das, was wir uns hier auf der Erde vorstellen. Paulus spricht davon, 1. Korinther 15, ein Same wird gesät und ein Baum entsteht daraus und er ist ganz anders. Aber trotzdem sind es beide, haben irgendwas miteinander zu tun. Wir werden einen neuen Körper haben. Und diese Fakten sind nicht einfach nur zum Ermutigung, wenn man im Rollstuhl sitzt, dass man irgendwann stricken kann, sondern sind Fakten, die uns heute unser Leben verändern, die unsere Taten mehr bestimmen sollten als Dieselpreise und Politikentwicklungen. Und so möchte ich mit euch weiter in Offenbarung gehen. Und zuerst möchte ich mit euch sehen und euch ermutigen, dass wir über die konfliktfreie Gemeinschaft im Himmel staunen werden. Staunen sollen und dort auf jeden Fall noch mehr staunen werden. Im neuen Himmel und der neuen Erde gibt es kein Tod, kein Leid, keine Krankheit. Aber das nächste Besondere im Himmel ist, dass es dort keine Konflikte, keine Kriege, keine Feindseligkeiten mehr geben wird. Kein Krieg zwischen Ukraine und Russland, keine Atomwaffen im Iran, keine blockierten Wasserwege. Und die erste Art und Weise, wie wir im Licht der Ewigkeit leben können, ist, dass wir über diese konfliktfreie Gemeinschaft schauen. Und lasst uns dazu starten, Offenbarung 21, Vers 22 bis 23. Und ein Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, der Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Der große Unterschied zwischen der Ewigkeit und dem tausendjährigen Reich ist tatsächlich der Tempel. Im tausendjährigen Reich heißt es in Hesekiel, dass es noch einen neuen Tempel geben wird, der größer und herrlicher sein wird, als wir uns je vorstellen können. Aber auf der neuen Erde gibt es keinen Tempel mehr. Und die zweite Sache, die es in der Stadt nicht geben wird, ist Sonne und Mond. In Vers 23, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sein wird ohne Sonne und Mond. Sonne und Mond. Ich meine, wahrscheinlich wird es schon ganz hilfreich sein, dass das Gold dort durchsichtig ist. Das heißt, wenn das Lamm das Licht ist, wird es die ganze Stadt erhellen können, weil es irgendwie alles durchscheint. Aber ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das Lamm und die Herrlichkeit Gottes das die ganze Stadt erleuchten wird. Die Frage ist, warum wird es beides nicht mehr geben? Der Tempel auf der Erde war notwendig, weil es die Trennung zwischen dem Reinen und dem gewöhnlichen und Unreinen dargestellt hat. Der Tempel war das Heiligtum. Und im Heiligtum gab es noch einen Ort, der noch heiliger war, das Allerheiligste, wo nur der Priester einmal im Jahr hineingehen durfte. Es hat uns immer wieder daran erinnert, dass Gott perfekt ist und dass wir nicht einfach so zu Gott kommen können. Und im Himmel wird das nicht mehr notwendig sein. Wir werden Gemeinschaft mit Gott haben können, weil wir vollkommen perfekt und vollkommen heilig sind. Diese Trennung wird nicht mehr notwendig sein. Die Sonne und Mond, die haben auch die Tag und die Nacht voneinander getrennt. Ich denke, es ist auch ein Bild davon. Wir haben die Nacht, wo es alles verborgen ist, wo Gefahr ist, und den Tag, wo es zu arbeiten gibt. Diese Trennung wird auch aufgehoben sein. Es wird nur pure Freude, Licht und Herrlichkeit geben. Und dann lesen wir weiter. Vers 24 bis 27. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sich hineingehen, der verunreinigt. Noch jemand, der Greuel und Lüge verübt. Sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Vielleicht habt ihr auf einmal Fragezeichen. Warum sind da Heidenvölker, die in dem Licht wandeln? Warum gehen die Könige in die Stadt hinein und bringen Herrlichkeit und Ehre rein? Warum sollen die Tore nie geschlossen werden? Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie das genau aussehen wird. Ich weiß, warum es hier in der Bibel steht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie das genau aussehen wird. Also die Bibel spricht nicht viel davon, dass es etwas außerhalb der Stadt geben wird. Also der Fokus in Offenbarung ist immer auf die Stadt beschrieben. Das Einzige, was wir hier sehen, ist sozusagen, dass es Tore geben wird und dass die Heidenvölker und ihre Könige hineingehen werden und Ehre und Herrlichkeit hineinbringen werden. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass unsere Nationalität, das heißt, wer wir sind, im Himmel nicht verschwunden sein wird. Wenn du Deutscher bist, wirst du im Himmel auch immer noch Deutscher sein. Wenn du Russe bist, bist du immer noch das ist deine Nationalität, das ist wer du bist, deine Geschichte, die wird im Himmel nicht verschwunden sein. Wir werden nicht so eine graue Einheitsmasse werden. Aber das Besondere dabei ist, dass es keine Konflikte mehr geben wird. Wenn wir heute an die unterschiedlichen Länder, an die unterschiedlichen Nationalitäten denken, denken wir oft an die Unterschiedlichkeiten, die die Gemeinschaft unmöglich machen. Sprachen, die sich nicht verständigen können, Kulturen, die miteinander nicht auskommen, Länder, die eigentlich befreundet sein sollen, die Krieg miteinander führen. Und im Himmel wird das nicht mehr sein. Alle Heidenvölker werden zum neuen Jerusalem kommen und sie werden dort gemeinsam Gott anbeten. Sie werden Herrlichkeit und Ehre bringen und Gott damit loben. Und es wird niemand dort hineingehen, der verunreinigt, der Groll und der Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das ist, was uns erwartet. Uns erwartet dort herrliche, perfekte Gemeinschaft als die unterschiedlichsten Nationen und Menschen, die wir zusammenkommen. Und die eine Sache, die wir daraus lernen, ist, dass Friede und Einheit unsere Berufung sind. Dieser Friede, der im Himmel sein wird, ist nicht nur einfach so, im Himmel ist es wird es irgendwann sein, aber auf der Erde sollte uns ziemlich egal sein. Nein, weil das ist, was uns erwartet, ist das schon heute unsere Berufung. Christus ist nicht für unsere Sünden gestorben, damit wir als Egoisten in den Himmel kommen, sondern als sein Volk, als seine Gemeinde, als seine Kinder, die einander lieben. Das ist die Freude des Himmels, wie Paulus auch in Römer 14, Vers 17 bis 18 sagt. Und er redet über Konflikte in der Gemeinde heute und jetzt. Er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Er sagt, das ist nicht, worum es geht. Das ist nicht das Wichtigste. Das Reich Gottes spricht von der Zukunft, aber das ist, was wir heute schon ausleben. Sondern, welche drei Worte beschreiben das Reich Gottes am meisten? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin heute Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Weil dieser Friede uns für alle Ewigkeiten erwartet, wo wir aus den unterschiedlichsten Farben und Nationen, Sprachen und Stämmen zusammen Gott anbeten, sollte das unser Herzenswunsch auch heute schon sein. Das ist unsere Berufung, die Gerechtigkeit, Friede und Freude auszuleben in den Beziehungen miteinander. Und so möchte ich dir eine kleine, vielleicht unerwartete Anwendung mitgeben und dir sagen, hör auf zu streiten schon heute. Es macht irgendwie keinen Sinn, wenn du und deine Schwester im Glauben, dein Bruder im Glauben, ihr beide auf dem Weg in den Himmel seid und dort die herrlichste Gemeinschaft haben werdet für alle Ewigkeiten, dass ihr euch hier mit Dreck und Schmutz bespritzt, dass ihr einander Steine in den Weg legt, dass ihr den Knüppel rausholt und den anderen über den Schädel einmal raufhaut. Wir werden alle Ewigkeiten zusammen in Frieden verbringen. Warum sollten wir uns hier streiten? Dieser Blick auf den Himmel, diese Gemeinschaft, die wir dort miteinander erleben sollten, macht allen Unterschied. So kommen wir zum zweiten Punkt. Freue dich auf die köstliche Gegenwart Gottes. Die zweite Art und Weise, wie wir im Licht der Ewigkeit leben müssen, ist, dass wir uns auf die köstliche Gegenwart Gottes freuen. Ja, wir werden Frieden untereinander haben, aber das Schönste und Herrlichste Ich glaube, das ist der Höhepunkt von der ganzen Beschreibung. Es ist in den nächsten 5 Versen von Offenbarung 22. Und dort heißt es: Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wir gehen sozusagen weiter durch die Stadt und sehen auf einmal einen herrlichen Fluss, einen Strom vom Wasser des Lebens. Lebendiges, perfektes, pures Wasser, glänzend wie Kristall. Und die Quelle, also meistens in Städten schon ein Fluss gebaut, weil Wasser ist sehr notwendig für eine Stadt. Oder man baut irgendwelche Dämme und Kanäle, um Wasser herzubekommen, um an Wasser zu kommen. Aber hier ist die Stadt die Quelle. Und nicht nur einfach die Stadt, sondern der Thron Gottes und des Lammes. Wir können nicht ohne Wasser überleben. Wasser belebt. Wasser erfrischt, Wasser gibt Durstigen wieder Lebensmut. Und hier ist sozusagen das Bild, dass Gott all unseren Durst für alle Ewigkeiten stillen wird. Wir werden nie wieder dürsten. Weder körperlich vom echten Wasser, noch seelisch, noch geistlich. Es wird eine erfrischende Gegenwart Gottes sein. Wir werden nicht in der Wüste sein, sondern wir werden diese Wohltaten Gottes und seine Gnadenerweise für alle Ewigkeiten zusammen erleben. Und dann heißt es, und in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, das heißt die Straße, die durchs neue Jerusalem führt, es wird nicht viel mehr über die Straße gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ganz anders sein werden als die Straßen hier in Ellersdorf. Die wird auf jeden Fall perfekt und sauber und herrlich sein, darauf zu spazieren und zu gehen. Vielleicht werden wir sogar auch fahren, weiß ich nicht. Aber in der Mitte zwischen der Straße und dem Strom sehen wir eine zweite Sache, nämlich den Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt. Die Position hier ist irgendwie ein bisschen ungenau. Also in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und jener Seite aus, wie soll man das verstehen? Manche verstehen so, dass der Baum irgendwie über den Fluss geht und von beiden Seiten aus ist. Vielleicht ist es einfacher zu verstehen in Hesekiel 47, wo es über den Tempel im tausendjährigen Reich geschrieben steht, heißt es, Hesekiel 47, Vers 7, als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Das Bild ist wahrscheinlich eher so, dass es diesen einen Fluss gibt und von beiden Seiten die Bäume stehen. Dass der Baum des Lebens nicht nur ein einzelner Baum ist, sondern so wie eine riesige Allee ist sozusagen, die den Strom des Wassers des Lebens begrenzt von beiden Seiten und daneben die Straße ist. Aber das ist natürlich nur eine Beschreibung vom tausendjährigen Reich, wie das genau im Himmel aussehen wird. Ich glaube, das sind die Worte, die Johannes finden konnte, um uns das zu beschreiben, wie das sein wird. Und wir dürfen uns nicht zu viel damit beschäftigen, wie genau, wo der Baum stehen wird, sondern was uns erfreuen sollte, ist der Baum. Weil was macht der Baum? Er trägt 12-mal Früchte. Normalerweise trägt ein Baum einmal im Jahr Früchte. Es ist nicht so, dass man jeden Monat davon etwas pflücken kann. Und ich denke, die Grammatik hier von der Formulierung spricht auch, dass der Baum jeden Monat eine andere Frucht bringt. Also das gibt's ja auch nicht auf der Erde, dass ein Apfelbaum wird keine Birnen tragen, sondern ein Apfelbaum wird jedes Jahr dir einmal Äpfel geben. Aber der Baum wird so vollkommen sein, mit so einer Auswahl an Früchten, an köstlichen Früchten, die zur Heilung der Völker dienen. Und das Wort, das verwendet wird, heißt nicht so viel, dass wir von unseren Krankheiten geheilt werden, sondern das Wort, das verwendet wird, spricht von der Aufrechterhaltung der Gesundheit. Wir werden im Himmel essen. Wir werden nicht unabhängig von Gott sein, dass wir in uns aus perfekt und vollkommen sind, sondern wir werden abhängig von Gott sein, von dem Strom des Wassers des Lebens, von dem Baum des Lebens, dessen Früchte köstlich sein werden, dessen Blätter sogar uns unsere Gesundheit aufrechterhalten werden. Und Gott ist es, dem wir dienen werden, so heißt es in Vers 3 bis 5. Und es wird kein Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirn sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, was unsere Welt am meisten beschreibt, ist der Fluch nach dem Sündenfall. Wir leben in einer 1. Mose 3 Welt. Wir sehen das an den Friedhöfen. Wir sehen das auf der Arbeit, wo alles schwerer ist, als hätte sein sollen. Wir sehen das beim Kindergebären. Es ist schwer, es ist eine Folge des Sündenfalls. Und dort wird es keinen Fluch mehr geben. Wir werden nicht mehr in der 1. Mose 3 Welt leben, sondern Offenbarung 21 Welt. Dort wird der Thron Gottes sein. Dort wird Gott regieren. Und wir, seine Knechte, werden ihm dienen. Das Wort für Knechte kann man auch mit Sklaven übersetzen. Wir werden für alle Ewigkeiten Gottes Sklaven sein und ihm dienen. Und das ist das Schönste, was wir uns vorstellen können. Hier auf der Erde Sklaven von irgendwelchen Menschen zu sein, das ist nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber Gottes Sklaven für alle Ewigkeiten, das wird unsere Freude sein. Das wird unsere Beschäftigung sein. Wir werden einen Auftrag haben. Wir werden Sachen tun müssen. Wir werden Gott dienen werden. Wir werden seine Befehle ausführen. Wir werden mit ihm herrschen, heißt er in Vers 5. Und der Höhepunkt, ich denke, ist Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen. Das Angesicht von jemandem zu sehen, ist wirklich eine große Freude. Unsere Kleinste, sie wartet gerade darauf nur, dass jemand sie anschaut. Und man bekommt das süßeste Lächeln als Antwort. Aber was wir sehen werden, ist nicht das Gesicht von einem süßen Baby, sondern das Angesicht Jesu. Wir werden Jesus schauen für alle Ewigkeiten. Jesus ist heute immer noch Mensch. Jesus ist Mensch geworden und hat nicht sein Menschsein abgelegt, als er in den Himmel gefahren ist. Er ist als Mensch in den Himmel gefahren und wir werden alle Ewigkeiten ihn schauen. Und wir werden so sein wie er. Das ist, was uns erwartet. Und sein Name wird auf unseren Stirn sein. Wir werden sein Volk sein. Und Vers 5. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeiten. Die Worte hier, die davon sprechen, sprechen davon, dass wir in der Gegenwart Gottes leben werden. Dass wir den Segen Gottes erleben werden. Wovon Christian heute gesprochen hat. Und einer der bekanntesten Segnungen, die wir kennen, ist der aaronitische Segen. Wir haben ihn auch ein paar Mal im Gottesdienst vorgelesen. Und schaut mal, wie ähnlich die Parallelen zu dem sind, was wir gerade gelesen haben. 4. Mose 6, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Segen ist nicht nur einfach ein schönes Leben, ein toller Urlaub, ein gutes Auto. Herrliche Gesundheit. Wahrer Segen ist, wenn wir das Angesicht Gottes sehen. Wenn sein Angesicht über uns leuchtet. Wenn er uns Frieden gibt, wenn er uns behütet. Wenn wir seinen Namen auf uns tragen. Das ist, was Mose dem Volk, den Aaron befohlen hat. Dass er immer wieder ihren Blick darauf lenken soll. Das ist, was wahrer Segen ist. Nicht Gesundheit und Reichtum, sondern die Beziehung zu Gott. Und so lernen wir daraus, dass Christus zu sehen das höchste Glück des Menschen ist. Wir Menschen, wir versuchen oft rauszufinden, was macht uns wirklich glücklich. Wenn es ein Buffet gibt, wollen wir von allem probieren, was uns am meisten schmeckt. Und die Antwort, was uns am meisten glücklich macht, steht in Gottes Wort. Nämlich Christus zu sehen. Christus kennenzulernen. In seinem Licht zu wandeln. Wir müssen nicht ausprobieren. All die Dinge machen uns nicht glücklich. Der Prediger, der König Salomo, hat es versucht. Und er sagte, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Es macht alles nicht glücklich. Das Einzige, was uns glücklich macht, ist, Christus zu sehen. Hiob wusste es auch. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Den Erlöser zu schauen, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und wenn wir dann befreit von dem irdischen Körper, der so vergänglich ist, so voller Sünde, so voller Schwachheit, dann werden wir ihn schauen. Und das wird nicht so ein, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst, so, du schaust ihn an, er schaut dich an, ihr wisst nicht, kennen wir uns, wer ist die Person? Sondern das wird der herrlichste Anblick unseres Lebens sein. Voller Freude. Das Lächeln des Christus wird uns alles sein. Das ist, worum es im Leben geht. Christus zu schauen. Und so möchte ich dich ermutigen, erfreu dich schon jetzt an Christus. Wenn das unser Glück für alle Ewigkeiten ist, dann ist es auch unser Glück jetzt. Manchmal lässt uns dieser ein herrlicher Sonnenuntergang oder ein Blick auf gewaltige Berge oder atemberaubender Blick der Schönheit der Natur uns daran denken, wie schön es im Himmel sein wird. Aber wisst ihr, was am meisten den Himmel widerspiegelt? Wenn eine Gruppe von Christen zusammen sich auf Christus freut. Das ist eigentlich der größte Vorgeschmack auf den Himmel. Das ist, was dem Himmel am ähnlichsten ist hier auf der Erde. Wenn Christen zusammen sind und sich über Christus freuen, das beschreibt den Himmel am meisten. Und so möchte ich dich ermutigen, erfreue dich an Christus. Hör auf Gottes Wort. Rede zu ihm im Gebet. Verbringe Zeit mit seinen Kindern. Das sind keine schweren Gebote, um einfach dein Leben elend zu machen. Lies die Bibel, bet jeden Tag und geh zum Gottesdienst und allen anderen Veranstaltungen der Gemeinde. Nein, das ist der Vorgeschmack auf den Himmel. Das sind Momente, die uns auf den Himmel vorbereiten. Ja, wir sind gerade noch mit unserem sündigen Körper. Uns fällt es schwer aufzustehen, uns fällt schwer, die Bibel zu lesen. Aber das ist die Vorbereitung auf den Himmel. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Entscheide dich konsequent für Gott. Jetzt endet die Beschreibung des Himmels und jetzt kommen sozusagen abschließende Worte. Worte, bei denen man nicht überlesen darf, sondern sind die Aufforderung, wie wir jetzt nun angesichts dessen leben sollen. Und J.C. Ryle sagte, der Himmel ist ein heiliger Ort. Alle seine Bewohner sind heilig. Alle seine Beschäftigungen sind heilig. Und um im Himmel wirklich glücklich zu sein, macht es nur Sinn, wenn wir darauf vorbereitet sein müssen. Der Himmel ist wahr. Aber wir müssen heute eine Entscheidung treffen, wie wir im Angesicht der Ewigkeit leben sollen. Und so heißt es weiter in Offenbarung 22, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Es ist wirklich wahr, was hier drinnen geschrieben steht. Es sind nicht ausgedachte Märchen. Es ist wahr und es wird bald geschehen. Und Vers 7, siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Die ganze Bibel, aber vor allem das Buch der Offenbarung, ist ein Buch, wo am meisten, also in keinem sonst Buch der Bibel wird uns, wenn wir so häufig aufgefordert, es zu studieren, es anzuwenden und es zu behüten. Das ist das Buch der Bibel, das, was uns am nächsten liegen sollte, worüber uns wir am meisten Gedanken machen müssen. Weil es ist wirklich wahr, Jesus kommt bald. Und wir sind glückselig. Und das Wort glückselig bedeutet einfach wirklich wie glücklich. Voller Freude sind wir, wenn wir die Worte der Weissagung dieses Buches bewahren. Und bewahren bedeutet nicht, irgendwo abzulegen im Archiv, sondern uns am Herzen zu bewahren. Darüber nachzusinnen. Dann gibt es aber eine Gefahr dabei. In den nächsten zwei Versen sehen wir davon. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder und der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Nachdem Johannes all das gesehen hat, kommt irgendwie eine falsche Reaktion bei ihm zum Vorschein. Er will auf einmal den Engel anbeten, der ihm das alles gezeigt hat. Und der Engel sagt, nein, 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 stopp, tu es nicht. Der Einzige, der angebetet werden darf, ist Gott. Ich bin nur dein Mitknecht. Interessanterweise, es ist schon die zweite Begebenheit. Johannes hat schon in Kapitel 19 einmal versucht, den Engel anzubeten. Und hat ihm auch schon dort gesagt, dass er es nicht tun darf. Was lernen wir daraus? Wir Menschen, wir sind schnell dazu geneigt, Gott die Anbetung zu rauben und Menschen oder Dinge anzubeten, die es eigentlich nicht verdienen. Wir müssen immer wieder auf der Hut sein vor einer falschen Reaktion auf den Himmel. Und wie erkennen wir, ob wir einfach nur Endzeitliebhaber sind oder wirkliche Anbeter Gottes? Ist, ob Christus im Mittelpunkt steht. Wir müssen uns immer wieder fragen, geht es mir nur um die Endzeit und die Zeichen und was mit Israel passieren wird? Oder geht es mir um Christus? Gott anzubeten, mich über ihn zu erfreuen. Wir müssen uns immer wieder prüfen, was bete ich denn wirklich an? Ist es irgendeine Lehre von mir? Irgendeine besondere Auslegung, die ich habe? Ein besonderes Buch, ein besonderer Mensch, den ich über alles lieb habe? Wenn Christus nicht im Mittelpunkt steht, dann sind wir auf einer schiefen Bahn. Und es passiert so schnell. Johannes hat den Himmel gerade gesehen. Und er macht eine falsche Entscheidung. Wie viel mehr wir? So müssen wir entschieden sein, Christus anzubeten. Und dann Vers 10 und 11. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nah. Daniel musste teilweise seine Prophezeiung versiegeln. Es war noch nicht Zeit, dass alles offenbar werden sollte. Gott sagt zu Johannes, versiegle es nicht. Warum? Vers 11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Das ist jetzt ein Vers, wo man denkt, was heißt das? Okay, heißt das, na gut, Gott sagt zu den Menschen, er wäre sündig, der sündige einfach weiter, ist okay so. Und wenn du gerecht bist, dann mach einfach weiter Gerechtigkeit. So irgendwie, jetzt, naja, das war's. Mach so einfach, leb so weiter, wie du willst und es wird schon alles gut. Nein. Um diese Worte zu verstehen, müssen wir natürlich den Rest der Bibel gelesen haben. Und das sind Worte, die immer wieder klingen. Zum Beispiel in Daniel Vers 12 waren ähnliche Worte, die Daniel nach diesen Prophezeiungen von den vier Königreichen hatte. Und dort heißt es, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Er spricht davon, dass es zwei Möglichkeiten gibt, sich zu entscheiden. Entweder will ich gottlos weiterleben oder ich will dem Herrn dienen. Und es ist nicht eine Aufforderung, in der Sünde zu verharren, weil es ist wahrscheinlich so eine ironische Verwendung, so wie im Amos Gott zum Volk sagt, geht nur nach Bethel und sündigt und in Gilgal sündigt noch mehr. Das ist eine Aufforderung. Fordert Gott uns zum Sündigen auf? Nein. Sondern er fordert uns eine Entscheidung auf. Zu einer Entscheidung auf. Wollt ihr jetzt Gott dienen oder wollt ihr noch sündigen? Wollt ihr gerecht sein oder wollt ihr gottlos sein? Weil die Ewigkeit, sie fordert eine Entscheidung von uns. Die Ewigkeit fordert eine Entscheidung. Wir können nicht gleichgültig bleiben im Licht der Ewigkeit. Wenn du zu Hause wärst und dein Ehepartner oder irgendjemand kommt rein und sagt, das Haus brennt, wir müssen raus, kannst du nicht sagen, oh, cool, ja, das Haus brennt, ja. Bis später, wir sehen uns. Diese Gleichgültigkeit zeugt davon, dass du nicht verstanden hast, was gerade passiert. Wir können nicht gleichgültig im Licht des Himmels bleiben, sagen so, ja, der Himmel ist so herrlich, die Hölle ist so schrecklich. Ich entscheide es morgen. Ich überlege es mir noch. Jonathan Edwards hat einen Entschluss gefasst gehabt, wo es heißt, ich bin entschlossen, bis zum Äußersten danach zu streben, so zu handeln, wie ich handeln würde, wenn ich schon die Glückseligkeit des Himmels und die Qualen der Hölle gesehen hätte. Ich bin entschlossen, so zu handeln, als ob ich schon alle Herrlichkeiten des Himmels und alle Qualen der Hölle gesehen hätte. Die Ewigkeit fordert eine Entscheidung und ich ermutige dich, verschiebe nicht die Entscheidung. Sag nicht, morgen werde ich eine Entscheidung treffen. Wenn du heute noch ungläubig bist, heute ist der Tag, wo du Buße tun kannst. Und es kann sein, dass heute der letzte Tag ist. Wenn du heute Christ bist, aber lauwarm in deinem Leben lebst und dein Leben mit diesen Dingen dieser Welt vertrödelst, dann ist heute der Tag, um die Entscheidung zu treffen. Ich will im Licht der Ewigkeit leben. J.C. Ryle sagt im Buch Gedanken für junge Männer folgenden Satz, und ich zitiere ein bisschen mehr. Ernste Dinge verschiebe ich auf morgen, sagt ein Ungläubiger zu jemandem, der ihn vor der herannahenden Gefahr warnte. Aber es gab keinen Morgen. Und dann, morgen ist der Tag des Teufels, aber der heutige gehört Gott. Den Teufel stört es nicht, wie geistlich deine Absichten sind und wie heilig deine Vorsätze, solange sie nur auf morgen gerichtet sind. Lass dem Teufel diesbezüglich keinen Spielraum, sondern antworte ihm, nein, Satan, heute ist der Tag, heute. Heute ist der Tag, heute. Verschieb deinen Entschluss nicht auf morgen. Verschiebe nicht deine Entscheidung. Heute wäre der vierte Geburtstag von Melissa. Oder heute ist der vierte Geburtstag von Melissa. Sie darf ihn schon im Himmel feiern. Und ich erinnere mich an den Sonntag. Die Nacht, also zwei Nächte zuvor, sind wir eingeliefert worden, waren in der Charité. Und sie war auf der Intensivstation, wo wir nicht bei ihr übernachten konnten, sondern wir hatten nebenbei uns ein Zimmer gemietet. Und an dem Sonntag sollte ich predigen. Und da es eine andere Gemeinde war, hatte ich überlegt, wie viel Fahrzeiten und was ich brauche. Und ich war unsicher, soll ich nochmal, also weil man musste auf die Intensivstation durchgehen und das ist ein bisschen längerer Prozess, bis man dort reingekommen ist, sollte ich bei Melissa nochmal vorbeischauen, bevor ich fahre, oder sollte ich mich eher beeilen? Meine Frau hatte mich ermutigt, nochmal bei ihr vorbeizuschauen. Ich bin so dankbar für diesen Moment, wo ich singen durfte, Jesus liebt dich. Das war wahrscheinlich der letzte Moment von mir mit Melissa. In dem Moment wusste ich es nicht. Es schien ein ganz normaler Krankenhausaufenthalt zu sein. Wir waren wieder in der Charité zum 327. Mal. Und doch, nach dem Gottesdienst kriege ich einen Anruf von Anita. Melissa wurde reanimiert. Sie haben es nicht geschafft. Sie ist in der ECMO. Also eine Maschine, die eigentlich alles für dich übernimmt. Sie hat es nicht geschafft. Jeder Moment, und das erinnert mich immer wieder dran, jeder Moment kann unser letzter Moment sein. Jede Entscheidung zählt. Verschieb nicht die Entscheidung auf morgen. Und so kommen wir zum vierten Punkt. Bleibe kompromisslos Gott treu. Das Entscheidende ist nicht deine einmalige Entscheidung, sondern das Ausharren in der kompromisslosen Treue. Und so heißt es in Offenbarung 22, wir werden das überfliegen. Es tut mir leid, dass wir nicht in alle Details reingehen können. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Wenn wir an den Himmel denken, müssen wir auch an den Lohn denken, der uns erwartet. Und der Lohn wird nicht davon abhängig sein, wie fähig wir waren, sondern wie treu wir waren. Gott hat uns alle unterschiedlichen Möglichkeiten, Kräfte, intellektuellen Verstand gegeben. Der eine hat viel mehr Gaben, der andere viel weniger. Der andere hat viel mehr Möglichkeiten, der andere viel weniger. Aber Gott wird uns vergelten nach unserem Werk, wie treu wir waren, wie wir das genutzt haben, was er uns gegeben hat. Und so heißt es weiter, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens. So eine schöne Formulierung. Anrecht haben an den Baum des Lebens. Und das Anrecht ist nicht, dass wir es verdient haben, sondern unser Leben beweist, dass wir Kinder Gottes sind, wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wir haben kein Anrecht aus uns selbst, Kinder Gottes genannt zu werden. Kein Anrecht aus uns selbst, vom Baum des Lebens zu essen. Sondern wenn wir ihn aufnehmen. Und so heißt es in Versen 16 bis 17. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Heute ist die Möglichkeit, Christus anzunehmen. Und Jesus sagt, ich, Jesus, ich habe meinen Engel gesandt, um euch das zu bezeugen. Der Geist und die Braut, die sprechen heute, komm, das ist das Zeugnis der Gemeinde. Wenn sie das Evangelium verkündigt, dann sprechen der Geist und die Braut, komm, komm zu Christus. Und wenn du es hörst, dann sage auch, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und dann ist am Ende einer noch eine Warnung. Wir müssen wirklich Gott treu sein. Und es ist eine Warnung, die wirklich wichtig ist. Vers 18 bis 19. Fürwahr, ich bezeuge jedem. Der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt, von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Mit diesen Worten endet tatsächlich der neutestamentliche Kanon. Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Damit endet die Prophetie und die Zeitalter der Gemeinde, wo Propheten Gottes Wort geredet haben. Die Offenbarung schließt ab und Gott warnt, fügt nichts hinzu. Es ist gefährlich, Sachen zur Schrift hinzuzufügen und nimmt auch nichts weg davon. Und Offenbarung 20, Vers 21, er spricht Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Und unsere Antwort sollte sein: Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Es ist so schön, das letzte Buch der Bibel endet mit Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Gnade ist nämlich, die uns durchträgt bis ans Ende. Und eine Lehre können wir daraus ziehen. Nur ein Zuschauer in deinem Leben zählt. Es ist Gott. Gott ist es, der deine Treue bewerten wird. Gott ist es, der dein ganzes Leben ansieht. Uns ist die Meinung immer von anderen wichtig. Und das ist irgendwo gut so, dass uns die Meinung von anderen wichtig ist. Aber uns sollte die Meinung von Gott am allerwichtigsten sein. Was er über unser Leben denkt, ob wir treu sind oder nicht. Er ist es, der unser Leben bewerten wird. Und ich möchte dich ermutigen, heute dir die Frage zu stellen: Bin ich treu? Warte ich auf die Wiederkunft Christi? Freue ich mich und sage ich zu ihm: Komm, Herr Jesus, komm bald. In unserem Haushalt rufen wir am meisten: Komm, wenn das Essen fertig ist. Amy ruft und sagt: Komm, Papa, das Frühstück ist fertig. Und so müssen wir auch bereit sein. Wir können nicht zu Jesus Christus kommen sagen, und während wir noch nicht bereit sind. Wir müssen bereit sein, ihn wiederzusehen, um ihm zu sagen: Komm. Ich möchte mit den Worten von Amy Carmichael abschließen. Wir haben die ganze Ewigkeit, um die Siege zu feiern, aber nur wenige Stunden vor dem Sonnenuntergang, um sie zu erringen. Die Zeit ist nur kurz. Jesus kommt bald. Wir werden alle Zeit haben, uns über das zu freuen, was Christus getan hat. Aber um unseren Auftrag zu verbringen, haben wir nur noch eine kurze Zeit. Und so wurden wir heute ermutigt, im Licht der Ewigkeit zu leben, indem wir diesen Blick hatten auf diese konfliktfreie Gemeinschaft, wo Friede und Gerechtigkeit herrscht. Dann hatten wir uns auf diese köstliche Gegenwart Gottes gefreut, Jesus Christus persönlich zu sehen. Dann haben wir gesehen, wie wir immer wieder aufgerufen wurden, uns konsequent für Gott zu entscheiden. Nicht das hinauszuzögern, sondern Gott nachzufolgen. Und den letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass wir Gott kompromisslos treu bleiben sollten. Und ich möchte Gott gerne um Gnade darum bitten, dass wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Und ich möchte euch bitten, dazu mit mir aufzustehen. Ich bitte Gott um Gnade für uns als Gemeinde. O Herr, danke dir für diesen Blick in die Ewigkeit. Danke dir für deinen Apostel Johannes, dem du das alles gezeigt hast. Danke, dass er es nicht versiegelt hat, sondern dass wir es lesen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir nicht gleichgültig bleiben gegenüber diesem Blick, Herr. Dass wir nicht lauwarm sind und uns weder für das eine noch das andere entscheiden, sondern dass wir entschieden dir nachfolgen, Herr. Danke, Herr, dass es deine Gnade ist, die uns durchträgt vom Anfang bis zum Ende. Und wir brauchen deine Gnade heute, morgen und übermorgen. Wir bitten dich, Herr, dass wir bereit sind, dass wir uns auf deine Wiederkunft freuen, dass wir nicht Faulenzer sind, die die Zeit verschwenden, die Zeit totschlagen, sondern dass wir uns auf deine Rückkehr vorbereiten, indem wir fleißig, indem wir liebevoll, indem wir treu sind, indem wir dein Evangelium weitergeben, indem wir uns über dich und dein Wort freuen. Amen.